Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In diesen Zeiten, die zweifellos unsicher sind, werden viele falsche Entscheidungen getroffen und teilweise Entscheidungen, die die Rendite von vielen Monaten und Jahren zerstören können. Und genau deshalb möchte ich heute darüber sprechen, warum ich eine hohe Cashquote habe, warum damit aber nicht einhergeht, dass ich einen großen Bärenmarkt erwarte, obwohl ich den nicht ausschließe. Ich weiß, es klingt ein bisschen wie, naja, morgens geht die Sonne auf und abends geht sie unter. Genau das ist es aber nicht. Genau das ist ein strategisches Vorgehen und wie ich das meine, das werde ich gerne in den nächsten 10 bis 15 Minuten erläutern. Legen wir los. Ja, es ist durchaus nachvollziehbar, dass in vielen Köpfen derzeit folgende Gedanken herrschen. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie die Welt in 4, 6, 8 Wochen aussieht. Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Und dementsprechend zieht man sich vielleicht zurück, man versucht die Risiken einzuordnen. Aber jetzt sage ich mal ganz provokant etwas. Auch in sehr viel friedlicheren Zeiten weiß man nicht, wie die Welt in 4, 6 oder 8 Wochen aussehen wird. Und genau das ist das Problem. Unsicherheit ist etwas, mit dem wir permanent umgehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn sich aber Unsicherheit aus einem Krieg speist, der Gott sei Dank ja nichts Alltägliches ist, dann haben wir das Gefühl, wir können hier eigentlich uns nur verkehrt verhalten. Und dann ist die Neigung sehr groß, die Meinung derer zu übernehmen, die ihre Standpunkte besonders heftig und meinungsstark vertreten. Genau darüber möchte ich sprechen. Ich möchte beginnen mit ich lese mal vor den ersten Absatz aus der letzten Ausgabe der Renditespezialisten, und zwar aus dem Text, der ist immer recht umfangreich, den ich zum aktiven Depot für die Leser schreibe, normalerweise natürlich exklusiv. Und da geht es um das Lars Erichsen Depot, so nennen wir eben das aktive Portfolio. So, und ich lese jetzt mal den ersten Absatz vor. Warum? Das erkläre ich dann gleich im Anschluss. Liebe Leserinnen und liebe Leser, Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist Samstagvormittag. Wichtiger Hinweis, die aktuelle Rendite seit Depotstart im Oktober 2024 beträgt 56,6% nach abgeschlossenen Positionen. Die aktuelle Cashquote 65,7%. Wenn ich regelmäßig darüber spreche, dass wir sehr gut durch die aktuelle Marktphase kommen, dann im Wesentlichen deshalb, damit wir uns vor Augen führen, dass diese Volatilität Teil des Planes ist und sich daraus kein Aktionismus ergeben sollte. Sie erinnern sich an die Ausblicke für das Jahr 2026, Klammer auf, und 2027 gilt das meines Erachtens ebenso, Klammer zu. Der Markt sollte deutlich volatiler werden. Neue Allzeithochs und spürbare Korrekturen sollten sich abwechseln. Ohne die Nachrichten vorher genau gekannt zu haben, natürlich nicht, das entspricht dem aktuellen Verlauf und die Strategie ist darauf ausgerichtet. Dazu gehört aber auch, sich nicht ständig von den Tail Risks verrückt machen zu lassen, also von den Extremszenarien, die theoretisch auftreten könnten, dazu gleich mehr. Und dann spreche ich im Laufe der Ausgabe, nachdem ich die aktuellen Käufe und Verkäufe besprochen habe, nochmal darüber, dass wirklich viele Marktteilnehmer sich binär verhalten. Also entweder stark zurückziehen oder sie kaufen. Aber es ist immer ein Mittelweg. Ein starker Standpunkt klingt so ein bisschen wie, wir müssten der Fels in der Brandung sein. Tatsächlich sollten wir Felsen, das sind die Nachrichten. Das sind die Dinge, die passieren. Wir sind eher das Wasser, die Brandung, die drumherum sich schlängelt. Und deswegen ist auch das Verhalten keines, indem man sagt, jetzt steige ich einfach mal aus, jetzt gehe ich einfach mal an die Seitenlinie. Denn es gibt zahlreiche Studien. Wenn Privatanleger erstmal an die Seitenlinie getreten sind, dann steigen sie viel zu spät wieder ein. Es gibt wirklich ganz hervorragende Studien, die darüber sprechen, wie sehr sich die Rendite durch schlechtes Timing verringern lässt, um es mal so zu formulieren, und dass das bei vielen Privatanlegern auch passiert. So, jetzt habe ich wie viele Minuten gesprochen, müssen wir drauf gucken. Fast 4 Minuten, um festzustellen, und das ist nicht das einzige Fazit, keine Sorge. Es ist sowas von elementar wichtig, jetzt kommt die Atempause, die schon länger zuhören, wissen, was jetzt kommt, zu unterscheiden zwischen der aktiven Anlage und der langfristigen Anlage. Der Unterschied könnte nicht größer sein. Wenn ich also heute, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den Titel nennen werde, übrigens heute ist für mich Sonntag, 17.13 Uhr, ja, erstes Bundesligaspiel läuft aktuell, als ob das relevant wäre. Aber ich hoffe, es geht unentschieden aus, weil ich dann in meinem Tippspiel Platz 1 von, ich glaube, 41 Tippern habe. Das wäre mir schon sehr viel wert. Ich weiß, es ist noch nicht zu Ende. So, also, man muss das unterscheiden. Für diejenigen, die langfristig investieren, ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit zu sagen, ich steige jetzt einfach mal aus. Denn jetzt auszusteigen bedeutet ja auch, man hat das Top auf keinen Fall erwischt. Es ist nicht sinnvoll. Es funktioniert eigentlich nicht. Im Schnitt haben Privatanleger, die versucht haben und die sich nicht auskannten mit Timing, haben es geschafft, die durchschnittliche Rendite auf 3,9% abzusenken. Gegenüber 10,9% für den S&P 500 auf 30 Jahre. Wer das nachgoogeln möchte, die Studie, lass mich kurz schauen, ist ja ganz wichtig bei solchen Quellen, finde ich sie jetzt. Eine Analyse von Dalbar heißt das. Also die haben das tatsächliche Anlageverhalten amerikanischer Privatanleger über 30 Jahren ausgewertet und haben gezeigt, ja, sie sind viel zu prozyklisch. Ja, jetzt gehen wir mal in die Seitenlinie. So, und jetzt sage ich euch, die 65% könnten theoretisch, ich nehme es nicht an, es kann aber passieren, in dem Moment, wo ihr das hier hört, kann es sein, dass die 65% Cashquote im aktiven Handel schon nur noch bei 40 oder 30% sind, weil ich auf entsprechende Signale reagieren werde. Das ist nicht immer so offensichtlich wie in diesem Fall, aber es gibt für mich einen ganz wesentlichen Trigger. Der Markt ist momentan tief gespalten, das kann man nicht gar nicht anders sagen. Es gibt das pessimistische Lager und wenn wir uns die Argumente anschauen, dann sind die nicht so schlecht. In den vergangenen Wochen ist der S&P 500 unter die 200-Tage-Linie gefallen. Wir haben die meisten gleitenden Durchschnittslinien unterschritten, nicht nur die 200-Tage-Linie. Das heißt, für viele regelbasierte und systematische Investoren ist das quasi ein Regimewechsel. Unter der 200-Tage-Linie ist ja schließlich Bärenmarkt und ist alles nicht verkehrt. Das heißt, es wird zum Teil das Kapital auch automatisch abgezogen, was dann Bewegungen verstärkt. Wir sind bei einem Rückgang von ungefähr 8% über 35 Handelstage. Sollten wir hier noch etwas weiter abkippen, dann werden wir im Übrigen auch größere Verkaufssignale auf Wochen- und Monatsbasis sehen. Dann haben wir natürlich Öl bei deutlich über 100 Dollar. Das ist ein signifikanter Input-Kostenschock. Die Sparquote amerikanischer Haushalte ist ja von 8% auf unter 4% gesunken. Das heißt, da ist nicht ganz so viel in der Hinterhand, mit dem sie das auffangen können. Die Kreditkartenschulden stehen auf einem Rekordhoch von 1,3 Billionen Dollar. Und es gibt natürlich diesen Transmissionsmechanismus. Energiepreise reduzieren Realeinkommen, Konsum gibt nach, Unternehmensgewinne fallen, der Arbeitsmarkt dreht. Und dieser Prozess dauert in der Regel 1 bis 2 Quartale. Der ist noch nicht in den Daten sichtbar, aber viel wichtiger, eine Notenbank kann so schnell nicht reagieren. Also das kann alles passieren. Von einer mittelschweren, von einer seichten zu einer heftigen Rezession kann alles passieren. Ja, der Einjahresinflationsswap steht bei 3,25%. Das heißt also, die Fed braucht entweder sinkende Inflation oder einen deutlich schwächeren Arbeitsmarkt, um die Zinsen zu senken. Beides haben sie noch nicht. Eine zu frühe Lockerung würde Anleihen unter Druck setzen und die Finanzierungskosten erhöhen. Und das ist das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung. Dann haben wir zweifellos die nachhaltigen LNG-Schäden in Katar. Zwei große LNG-Züge sind zerstört. Rund 12,8 Millionen Tonnen Jahreskapazität sind offline. 17% der katarischen Exportkapazität. Das alles wiederherzustellen, wird wahrscheinlich 3 bis 5 Jahre dauern. Und je größer, das kann ja noch mehr werden. Das ist alles völlig real. Länder wie Italien, Südkorea, China, die haben Langfristverträge mit Katar. Die müssen Ersatz auf dem Spotmarkt finden. Das ist also kein temporärer Preisschock. Das ist ein struktureller Angebotsausfall. Das ist alles nichts Gutes für den Aktienmarkt. Kommen wir zu den Optimisten. Zur Marktstruktur. Historisch betrachtet haben S&P 500 Rückgänge in geopolitischen Krisen ihren Tiefpunkt im Schnitt zwischen Tag 15 und 18. Man sagt ja immer wieder, naja gut, es ist ein Münzwurf, oder? Sollte man meinen. Ist es aber tatsächlich erstaunlich häufig, als ob man, nee, an sowas glaube ich nicht, aber man könnte darauf wirklich Theorien fußen, wie diese Krisen in ähnlicher Art und Weise in einer ähnlichen Dauer ablaufen. Dauer ist schon mal ein gutes Stichwort, denn darauf wird es ganz wesentlich ankommen. In vergleichbaren Episoden wie jetzt, also langsame Rückgänge über mehr als 30 Tage, lag der durchschnittliche Gesamteinbruch bei 8%, das Maximum bei 14%. Das heißt also, statistisch betrachtet sind wir mit dem 8% Minus, sofern das nicht der Auftakt zu einem neuen Bärenmarkt ist, schon weit fortgeschritten. Und in allen vergleichbaren Fällen, Statistik, folgte anschließend ein neues Allzeithoch. Und ich darf, als jemand, der sich das seit 25 Jahren, mittlerweile sogar länger, ich sage immer 25 Jahre, aber ich werde ja älter, ich muss mir das schon ziemlich lange anschauen. Und ich kann es versprechen, all denjenigen, die noch nicht so lange dabei sind, bei einem Rückgang von 8, 9, 10% ist immer die Stimmung schlechter. Keiner sagt, naja, lass es mal nochmal 2% fallen und dann wird sich der Markt sowas von erholen. Also diese Rückgänge finden überhaupt nur statt, weil es die Verkäufer gibt. Es ist immer etwas ursächlich dafür und immer wirkt es in dem Moment so, als wäre das Ganze gravierender und länger, als es dann tatsächlich oft ist. Zweitens, ganz wichtig, Positionierung. Nahezu alle kurzfristigen technischen Indikatoren sind im oder nähern sich dem überverkauften Bereich. Nur 12% der Aktien liegen noch über ihrem 20-Tage-Durchschnitt. Der RSI des S&P 500 liegt unter 30. Put-Call-Ratio übersteigt 1 deutlich. Das heißt, die Fondsmanager-Cash-Quoten, wie bei mir, sind stark gestiegen. Wobei ich kein Fondsmanager bin, aber ist ja klar. An der Stelle im Übrigen auch, das ist bei mir keine binäre Entscheidung. Ich habe nicht gesagt, ich verkaufe jetzt diese Position, sondern ich habe gesagt, ich ziehe die Stops deutlich enger. Das mache ich aber sowieso. Und ich werde, unabhängig davon, was eine Korrektur auslöst, dann in Korrekturen hinein immer meine Cashquote erhöhen. Ich bin sicherlich nicht der Erste, der es erfunden hat, aber das Gegenteil von, ich steige jetzt aus und dann steige ich wieder ein, wenn sich die Lage beruhigt hat, ist das, was Stanley Druckenmiller als Scaling In und Scaling Out bezeichnet. Nicht mit allem raus, mit allem rein. Das machen sehr viele Privatanleger. Und im Übrigen muss man sagen, wenn ich auf die Bullen und Bären zu sprechen komme, bei Privatanlegern sieht man das alles immer noch viel, viel ausgeprägter. Wenn man in Foren guckt, wenn man in Communities guckt, die Meinung von Privatanlegern, die an der Börse aktiv sind, ist viel ausgeprägter als die Meinung von Analysten. Weil Analysten immer wissen, dass sie nur über eine Wahrscheinlichkeit sprechen. Und Analysten haben natürlich auch ihre Texte, die dann von vielen gelesen werden. Und das fliegt ihnen um die Ohren, wenn sie sagen, so oder so kommt es auf jeden Fall. Das machen aber Privatanleger, können sie ja auch. Aber sich dementsprechend zu verhalten, weil sie sagen, ich weiß, das dauert jetzt bis August. Trump hat jeglichen Einfluss, was auch immer, alles verloren. Ja, dann das geht auf Dauer nicht gut. Es geht auf Dauer nicht gut zu sagen, ich bin schlauer als der Markt. Der Markt hat nicht genug verloren, ihr werdet schon sehen. Ich habe gar kein Problem damit, wenn der Markt recht hat. Ich passe mich dem Markt gerne an. Wir kommen gleich dazu. Das heißt also, die Absicherungspositionen sind hoch, Cash ist schon da. Und man muss sich immer fragen, wer ist denn der Verkäufer von morgen? Wer soll denn, wenn alle abgesichert sind, wenn die Cashquoten hoch ist, wer soll denn doch für diesen großen Verkaufsdruck sorgen? Kann passieren. Ja, aber wir haben bereits jetzt massive Abflüsse im Fondsbereich. Historisch waren solche Konstellationen furchtbar schlechte Einstiegspunkte, um dann noch Short-Positionen aufzubauen. Es waren historisch betrachtet sehr gute Einstiegspunkte für Long-Positionen. Dann schauen wir, also wir könnten über die Volatilität sprechen, wir könnten über die Skew-Verzerrung sprechen, müssen wir alles nicht machen. Die MAG-7-Aktien beginnen den Gesamtmarkt leicht out zu performen, weil sie als relativ sicher gelten. Sie sind mittlerweile so günstig wie seit 2017 mehr. Fed hat explizit gesagt, also Paul, die Fed schaue durch Energieschocks hindurch. Das muss er auch sagen, ist auch sinnvoll, das zu sagen, solange die Inflationserwartungen verankert bleiben. Das heißt also, all das könnte man durchaus als bullish bezeichnen, wenn denn, und genau darauf kommt es an, wenn denn dieser Krieg nicht mehr allzu lange dauert. Und das ist genau der Punkt, wo ich in Szenarien denken kann, aber ohne dass ich daraus irgendwelche Handlungen ableiten kann. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Punkt. Ich glaube sogar, das ist wahrscheinlich die Hauptursache dafür, dass die Märkte sich phasenweise so schwach zeigen, weil der Plan weder vorher kommuniziert war. Es ist überhaupt nicht gut, dass viele, viele Militärexperten, auch einige, die noch im Amt sind, wohl offensichtlich Donald Trump davon abgeraten haben. Und das ist natürlich ein Novum, aber dass sich ein Präsident dann gegen seine Berater durchsetzt, offensichtlich, und ich zitiere hier, auf den Druck von Israel hin, was auch immer der, na gut, wir kennen den Plan von Israel, aber es ist natürlich schon recht augenscheinlich, dass Donald Trump hier im Alleingang mit Netanyahu diese Entscheidung gefällt hat. Und auch, man kann ja nicht etwas alle anderen vor vollendete Tatsachen stellen und sagen, so, jetzt helft ihr alle mit. Also hier funktioniert einiges von hinten bis vorne nicht. Nur, das kann sich in kürzester Zeit ändern. Nochmal, ich nehme das hier, wenn jetzt irgendwer das hört, sagt, hä, es hat sich doch gerade geändert. Ihr würdet nicht hä sagen, sondern ihr würdet sagen, wie bitte? Am Sonntag, 22. März, 17.24 Uhr, nehme ich das jetzt gerade auf. Stand jetzt, gab es heute Nacht, ja, Donald Trump hat gesagt, in den nächsten 48 Stunden ist das beendet, ansonsten zerballern wir alles, was aber auch für die USA überhaupt nicht vorteilhaft wäre. Also, das ist natürlich schon sehr augenscheinlich, dass er, wie sage ich das denn? Also, wenn er Expertise hat, dann vielleicht im Verhandeln, in allen anderen Dingen, er doch seine Familie wahnsinnig schnell in einem Tempo nie dagewesenen Ausmaßes zu bereichern. Ist das eigentlich etwas, eine Unterstellung? Also durchaus wohlhabender werden zu lassen, das ist atemberaubend, wie er das hinbekommt. Wenn das der eigentliche Masterplan war, dann gelingt ihm das in wahnsinniger Chuck Norris-Manier. Gott hab ihn selig. So, beide Thesen, ob nun positiv oder negativ, fallen mit einer einzigen Frage, auf die niemand eine gesicherte Antwort hat. Wann endet der Konflikt und unter welchen Bedingungen? Es gibt Anzeichen, die auf eine Endphase hindeuten. Es gibt aber keine Gewissheit. Irans Fähigkeit zu koordinierten Großangriffen mit Langstreckenraketen ist laut westlichen und israelischen Militäreinschätzungen deutlich geschwächt. Der Einsatz von Drohnen nimmt zu, der von Raketen nimmt ab. Das könnte ein Zeichen für erschöpfte Kapazitäten sein. Klammer auf, es macht mir so wenig Spaß, über diese Themen zu berichten, Klammer zu. Die USA haben mit Apaches und A-10 Warhawks heißen die? I don't know. Ich bin wirklich kein Experte für Kriegsmaterialien. Systematisch schnell Angriffsboote und Seeminen in der Straße von Hormuz neutralisiert. Eine Operation, die überhaupt erst möglich wurde, nachdem die größeren offensiven Bedrohungen zurückgedrängt waren. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, natürlich, zitiere ich hier auf öffentliche Quellen. Trump hat einen möglichen Rückzugspfad formuliert. The Hormuz Strait will have to be guarded and policed by other nations who use it. Das ist kein militärisches Signal, das ist ein diplomatisches. Das bedeutet, die USA können die Mission für abgeschlossen erklären und die Verantwortung für die Straße an andere übergeben. Im Iran könnte man das stillschweigend akzeptieren, weil es de facto eine Anerkennung iranischer Einflusssphäre wäre. Netanyahu erklärt, Israel werde keine Energieinfrastruktur mehr angreifen und der Krieg werde schneller enden, als wir denken. Das Wall Street Journal berichtet alles von heute. Die Operation zur Räumung der Hormuz-Bedrohung sei bereits angelaufen, aber, und das ist entscheidend, die Experten sind sich einig, dass selbst nach erfolgreicher Räumung der Meerenge eine vollständige Normalisierung Monate dauert, nicht Wochen. Der Iran verfügt nach Einschätzung des Washington Institute for Near East Policy noch über umfangreiche versteckte Kapazitäten, Minen, Marschflugkörper, Schnellboote in unterirdischen Tunneln entlang der Küste. Das heißt, das Ziel ist hier gar nicht 100% Sicherheit, sondern ausreichend sicher für eskortierte Tanker. Und das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Und es gibt das Szenario, dass der Markt eindeutig noch nicht einpreist, muss man auch in aller Fairness sagen. Der Krieg dauert länger. Israel und die USA sind nicht vollständig synchronisiert. Das heißt also, Israel hat ja dem Vernehmen nach South Pass schon ohne explizite US-Zustimmung angegriffen. Und Trump kann offensichtlich nicht vollständig kontrollieren, was Israel tut. Und wenn es zu einer weiteren unabgestimmten Eskalation kommt, dann verlängert sich der Konflikt deutlich. Und das ist pessimistisch. Das heißt also, wenn ich heute entscheiden müsste und ich werde weder eine Wette darauf abgeben, dann würde ich, und deswegen kaufe ich diese Korrektur nicht einfach, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es mit einem pessimistischen Szenario zu tun bekommen, die ist 50%, vielleicht sogar höher. Das heißt aber nicht, dass ich nicht dementsprechend auch reagieren würde. Und ich habe es nochmal gesagt, es geht mir nicht darum, aktiv eine Cash-Quote aufzubauen, sondern es geht darum, dass man Positionen absichert. Und es kann sein, wenn ich in der nächsten Woche zum Beispiel, was sich sehr gut gehalten hat, ist der Krypto- und Blockchain-Sektor. Wenn ich da ausgestoppt werde, dann komme ich mit der Cash-Quote in Richtung 75%. Wir sind sehr mit 56,6% Rendite seit Oktober 24, also 15 Monate ungefähr. Wir sind nach abgeschlossenen Positionen keine 2% unterm Allzeithoch. Und wenn ich dann in so einer Phase durch Gewinnmitnahmen, das kann auch mal ausgestoppt sein, bedeuten, wenn ich dann Cash aufbaue, dann bin ich damit total zufrieden. Aber eben nicht, weil ich sage, ich warte auf den einen Moment, bis sich der Markt beruhigt hat. Im Gegenteil. Ich warte auf den einen Moment, wo es eine Perspektive gibt. Und diese Perspektive kann auch eine sehr negative sein. Der Markt muss nur wissen, woran er ist. Ja, wenn wir über LNG, diese Infrastruktur sprechen, das ist bereits zerstört. Das wird lange dauern. Dennoch darf man nicht unterschätzen, wie schnell der Aktienmarkt zur Tagesordnung übergeht. Da ist er total nüchtern, vielleicht sogar kalt. Wenn erstmal klar wird, wie die nächsten Monate aussehen, egal wie sie aussehen, Hauptsache die Klarheit ist da. Und das wird, glaube ich, von vielen unterschätzt, dass sich nicht alles zum Guten wenden muss. Egal wie schlecht es ist, es muss nur offensichtlich werden. Ja, es darf nicht mehr im Verborgenen alles stattfinden. Und das ist das, worunter der Markt gerade leidet. Und das ist auch der Grund, warum der Aktienmarkt sich so schwach zeigt, weil er weiß, wie soll die Fed, die auch überhaupt gar keine Visibilität hat, nicht durch diese Phase so einfach hindurchschauen kann, weil kein Mensch weiß, was ist denn nun in 6 bis 8 Wochen, weil keiner die wahren Ziele kennt. In dem Moment, wo das klarer kommuniziert ist, selbst wenn es einem nicht gefällt, wird der Aktienmarkt sich meines Erachtens sehr schnell wieder erholen und dann werde ich dementsprechend auch sehr schnell ich sage es zum letzten Mal heute, im aktiven Portfolio. Im langfristigen Portfolio nutze ich, man könnte fast schon sagen, starrsinnig schwache Tage aus, um immer mal eine Tranche zu kaufen. Ist eine Strategie, die noch nie viel schiefgegangen ist. Noch nie war es verkehrt, schwache Tage im langfristigen Portfolio auszunutzen. Es gab immer wieder neue Allzeithochs, bis die irgendwann dann die Welt untergeht. Aber wie ich nochmal sage, und hier mehrfach schon betont habe, da sollte man dann ja auch mal dankbar sein. Wie viele Menschen können denn von sich sagen, ich war beim Weltuntergang dabei? Ich meine, Wahnsinn, oder? Da kannst du ja dann wirklich ein Buch drüber, ach nee, kannst du ja dann nicht mehr. Egal, ihr wisst, was ich meine. Dann schauen wir gemeinsam zu. Aber noch ist es ja nicht so weit. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute. Euer Lars.